ARD. SWR Kultur. Forum.
Sehnsucht nach dem Tod. Wie lässt sich Suizid verhindern, heißt das Thema heute. Mein Name ist Marion Theiss. In dieser Sendung geht es um Suizid. Das kann verstörend wirken. Hilfsangebote und mehr Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel unter der Telefonnummer 0800 111 0111 und auf unserer Website SWR Kulturforum. Suizid gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland, vor allem bei jungen Menschen. Außerdem ist die Zahl der assistierten Suizide zuletzt deutlich gestiegen, also die Zahl der Selbsttötungen, die von Sterbehilfeorganisationen begleitet werden. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt den assistierten Suizid, allerdings ist er noch nicht gesetzlich geregelt, das steht aus, ebenso wie ein Suizidpräventionsgesetz. Wir fragen hier im Forum, welche staatlichen Vorgaben braucht es beim Thema Sterbehilfe und Prävention? Und wie lässt sich verhindern, dass Sterben zum Geschäft wird? Darüber rede ich mit der Sozialpädagogin Grit Kühne. Sie ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeitskreis Leben in Baden-Württemberg und berät in Stuttgart Menschen in kritischen Lebensphasen und mit Todeswunsch. Professor Dr. Georg Markmann, Arzt und Medizinethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Psychologin Professor Dr. Birgit Wagner. Sie leitet die Spezialambulanz Suizidprävention an der Medical School Berlin, deutschlandweit die einzige Einrichtung, die Menschen und Angehörige von Menschen berät, die assistierten Suizid begehen wollen oder begangen haben. Todkrank, erschöpft, depressiv, einsam, unglücklich verliebt. Frau Wagner, haben Sie den Eindruck, dass die Zahl der Menschen, die sich in einer Lebenskrise den Tod wünschen, steigt?
Das lässt sich jetzt, glaube ich, so erstmal gar nicht so einfach beantworten. Aber wenn wir uns jetzt die aktuellen Suizidstatistiken anschauen, gewinnt man natürlich schon den Eindruck, dass die Suizidstatistik steigt in den letzten Jahren, dass wir doch da eine deutliche Zunahme haben, auch seitdem der assistierte Suizid in Deutschland möglich ist. Da kommen wir jetzt natürlich auch relativ schnell zu einem generellen Problem, nämlich dass die Suizidstatistik in Deutschland bisher keine Differenzierung macht zwischen einem assistierten Suizid und anderen Suiziden. Somit werden die assistierten Suizide, die jetzt möglich sind, mit eingerechnet.
Also was man sagen kann, ist, dass weltweit die Zahl der Selbsttötungen ja sinkt. In den letzten Jahrzehnten gingen die Raten um 30% nach unten. Dennoch nehmen sich in Deutschland jedes Jahr rund 10.000 Menschen das Leben, rund 100.000 Unternehmen einen Suizidversuch. Frau Kühne, ist es nötig und möglich, die Raten weiter zu senken?
Also nötig finde ich es auf jeden Fall und möglich ist es auch auf jeden Fall. Es gibt viel Forschung darüber, wie kann man Suizidalität senken oder wie kann man Einfluss nehmen auf suizidale Gedanken und Verhalten. Und da gibt es viele Möglichkeiten. In Amerika gab es mal einen Rapper, Logic, der hat in seinem Musikstück eine Telefonnummer besungen, wo man sich hinwenden kann, wenn man Suizidgedanken hat, wenn man so verzweifelt ist, dass man nicht mehr weiß, wie man weiterleben soll. Und tatsächlich gingen die Suizidzahlen in dem Moment runter. Also öffentliche Kampagnen, die darüber sprechen, dass man sich Hilfe suchen soll, wenn man sehr verzweifelt ist oder in einer Krise steckt, haben eine Wirkung.
Wir reden im Detail noch darüber, was es noch für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja Menschen, die sind durch mit ihrem Leben, die wollen sterben unbedingt und wollen sich eigentlich auch nicht davon abhalten lassen. Sollte man versuchen, sie daran zu hindern, Herr Markmann?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Die Mehrzahl der Suizide und auch Suizidversuche resultiert ja nicht aus einer freien, selbstbestimmten Entscheidung, sondern auf der Grundlage einer psychischen Störung. Das sind natürlich Fälle, bei denen man alles tun sollte, um sie zu verhindern. Das, was wir jetzt wahrscheinlich zunehmend erleben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist, dass Menschen sich aus ganz freien Stücken selbstbestimmungsfähig entscheiden, in einer bestimmten Lebenssituation nicht mehr weiterleben zu wollen. Das werden in den meisten Fällen unheilbare Erkrankungen sein, die die Betroffenen stark einschränken, vielleicht auch mit belastenden Symptomen verbunden sind. Aber sicher auch, und das ist sicher ein sehr kritischer Punkt, über den wir noch sprechen sollten, wird es auch sehr viele ältere Menschen geben, die gebrechlich sind, aber die jetzt nicht an einer tödlichen Erkrankung leiden, die möglicherweise in einer Pflegeeinrichtung untergebracht sind und dann sagen, so möchte ich nicht mehr leben, und die dann sich überlegen, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden.
Mhm. Wer es partout will, das haben Sie ja gerade auch angedeutet, der hat laut Bundesverfassungsgericht das Recht zu sterben. Jetzt ist es so, dass Sterbehilfeorganisationen mit einer Art von humanem Sterben werben. Und wir Menschen, wir haben ja am liebsten alles unter Kontrolle und würden auch gerne entsprechend aus dem Leben gehen, wenn es soweit ist, in einer hochtechnologisierten Welt mehr denn je. Gibt es denn da eine Tendenz, den Suizid zu romantisieren und zu verharmlosen?
Ja, wir sehen ja bei uns in der Spezialambulanz Angehörige, die betroffen sind von assistiertem Suizid, und sehen dadurch natürlich vor allem erstmal die Perspektive der Angehörigen. In der öffentlichen Debatte wird der assistierte Suizid häufig als autonomer oder auch als würdevolles Sterben oft dargestellt, auch von den Medien so dargestellt. Allerdings, was wir schon sehen, ist, dass für die Angehörigen doch auch oft ein sehr schwieriger Prozess, und vor allem, wenn sie sich damit dann nochmal näher beschäftigen, ist das Ganze schon auch mit vielen Fragestellungen geht das einher, wie beispielsweise großen Ängsten. Was passiert denn eigentlich an dem Tag? Wie verbringen wir den Tag, an dem unser Vater oder unsere Mutter sterben möchte oder der assistierte Suizid stattfindet? Oder was passiert dann, wenn die Polizei kommt? Sind wir denn eigentlich rechtlich abgesichert? Gibt es juristische Konsequenzen, aber eben auch Schuldgefühle? Hätte ich mich anders früher verhalten sollen, sodass vielleicht der Mutter, der Vater diesen Wunsch nach assistiertem Suizid, dass der gar nicht aufgekommen wäre. Oder zum Teil alte Konflikte kommen hoch, die vielleicht auch familiär bedingt sind. So, meine Mutter hat schon immer gemacht, was sie wollte, oder hat keine Rücksicht auf uns genommen. Also das heißt, so ganz konfliktreich und so ganz einfach, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird, sind diese Prozesse nicht.
Das erleben wir auch, wenn wir Angehörige beraten, die jemanden durch assistierten Suizid verloren haben. Für mich ist es auch nochmal eine ganz große ethische Debatte in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen sich selbstbestimmtes Leben nehmen, steht trotzdem, also Suizidalität ist beim, verstehe ich so, dass es immer dahinter eine Notlage gibt. Niemand lässt sein Leben ganz freiwillig los. Es ist immer etwas, was das Leben sehr schwer macht und mit dem man nicht weiterleben möchte. Zum Beispiel die schwere Erkrankung. Und damit diese Vorstellung von, ich muss Schmerzen haben oder ich muss, bin auf Pflege angewiesen. Und wenn man da weiterdenkt, ne, welche Menschen in unserer Gesellschaft gehen freiwillig in den Tod, weil sie das Gefühl haben, ich bin eine Belastung für meine Angehörigen möglicherweise, ich bin eine Belastung für die Gesellschaft. Und auf dem Hintergrund unserer Geschichte und dem Nationalsozialismus, wo unwertes Leben vernichtet wurde, finde ich, müssten wir gerade bei uns hier in Deutschland sehr vorsichtig damit sein und genauer hinschauen. Es fehlt einfach noch die Regelung, wie man es umsetzen kann, oder eine Kontrolle der Sterbehilfeorganisationen. Und da genau hinzuschauen, wie können wir das so machen, dass wir nicht diese Riesendiskussion haben mit diesem unwerten Leben in unserer Gesellschaft. Also da wünsche ich mir mehr Schutz, und Sie hatten das schon angesprochen, in Pflegeheimen zum Beispiel ist das bestimmt ein großes Thema.
Ich würde, wenn ich noch einhaken darf, nochmal gerne zurückkommen zu der Frage der Belastung der Angehörigen. Nach meinem Kenntnisstand haben wir bislang aus Deutschland keine systematischen empirischen Studien, die das untersucht haben. Das ist aber beispielsweise in Oregon, also dem US-Staat Oregon, bereits untersucht worden, und dort gab es keine Hinweise darauf, dass die Angehörigen das Versterben eines Menschen nach assistiertem Suizid belastender erleben, als wenn die Angehörigen zum Beispiel versterben nach dem Verzicht auf eine lebenserhaltende Behandlungsmaßnahme. Das sind natürlich immer Verlusterlebnisse, das sind immer Erlebnisse, die belastend sind, aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, das nicht in dem Sinne zu stigmatisieren. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass diese Entscheidungen, die einzelne Menschen treffen, dass sie sagen, ich möchte so nicht weiterleben, im Bereich lebenserhaltender Maßnahmen heutzutage schon in der Tagesordnung sind. Also dass Menschen sagen, nein, ich möchte nicht nochmal beatmet werden, wenn es mir schlechter geht. Ich möchte, dass auf die Dialyse verzichtet wird oder ich möchte, dass eine künstliche Ernährung beendet wird, damit ich sterben darf. Das sind Entscheidungen, die schon gut etabliert sind und wo wir gelernt haben, dass es natürlich entscheidend ist, wie die Angehörigen in dem Abschiednehmen dann auch begleitet und unterstützt werden.
Lassen Sie uns mal bei denjenigen Menschen bleiben, die den Wunsch haben zu sterben. Sie haben, Herr Markmann, vorhin schon angedeutet, dass es viele alte Menschen betrifft. Wer ist denn besonders suizidgefährdet oder auch gefährdet, in dem Sinne dann so ein Angebot anzunehmen von assistiertem Suizid?
Ich war auf der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention auf der letzten Tagung. Da sprach eine Frau und hatte eine Untersuchung präsentiert, die ich jetzt natürlich auch nicht mehr ganz im Kopf habe. Aber ich habe mitgenommen, dass assistierter Suizid Menschen häufiger in Anspruch nehmen, die hochaltrig sind oder schon sehr betagt, eine sehr schwere Erkrankung haben. Und auffällig war, ansonsten haben wir bei Suizidzahlen immer den Überhang der Männer. Also mehr ältere Männer nehmen sich das Leben jetzt ohne Assistenz. Und bei dem assistierten Suiziden fiel auf, dass mehr Frauen sich da zum assistierten Suizid entscheiden.
Was spielt sonst noch eine Rolle, wo die Menschen wohnen, wie ihr Umfeld ist? Welche Menschen sind suizidgefährdeter als andere?
Also wir haben vor allem natürlich die Gruppe der psychisch Erkrankten, aber was eben wirklich sehr, sehr auffällig ist, ist, dass wir in Deutschland oder aber das spiegelt sich auch weltweit wieder 2/3 Männer haben, die Suizid begehen. Und das ist natürlich, macht Männer zu einer Hochrisikogruppe, insbesondere ältere Männer, aber eben auch ältere Frauen. Also da haben wir schon eine sehr, sehr hohe Prävalenz an Suizidraten. Und ich denke, dass da auch in Zukunft wirklich noch mal viel fokussierter auch die Suizidprävention ansetzen müsste, gerade bei diesen beiden Gruppen letztendlich. Wir haben natürlich auch die Jugendlichen, aber es ist natürlich vergleichsweise zu älteren Menschen ist es natürlich zum Glück auch noch nach wie vor eine deutlich niedrigere Prävalenzzahl.
Obwohl es für 15- bis 19-Jährige die häufigste Todesursache ist, richtig?
Ja, das stimmt.
Ja, so gesehen natürlich schon, das stimmt auch. Aber wenn Sie jetzt eben die Altersgruppen an sich miteinander vergleichen, ist das natürlich immer noch die kleinste Prävalenzgruppe.
Bei den Jugendlichen ist es halt so eine Spätadoleszenzphase, wo einfach sehr viele Aufgaben einem Leben auftauchen, die halt schnell und häufig zu Krisen führen können. Deswegen ist da so eine Häufung von Suizidfällen. Was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist zu erwähnen, dass diese sexuelle Identitätsfindungsphase eine wichtige Rolle spielt. Menschen mit queeren Hintergrund oder mit einer Transition oder so, die halt nochmal mehr gefährdet sind, weil sie in unserer Gesellschaft dann halt mit einer starken Krise zu kämpfen haben, sich dieser Anpassung zu stellen oder nicht zu wissen so genau, wie das Leben weitergehen soll. Das halte ich für tatsächlich sehr risikohaft.
Ist denn Suizidgefährdung behandelbar?
Also wir vom Arbeitskreis Leben, wir sind eine Beratungsstelle, die niedrigschwellige Suizidprävention anbieten. Und wir arbeiten nach dem Konzept, dass wir sagen, Suizidalität und suizidales Handeln ist ein Ausdruck von einer Krise. Ein Mensch gerät in einen Lebensumstand, den er nicht lösen kann, wo er in so eine Notsituation gerät, dass Suizidgedanken aufkommen. Und wenn man mit diesen Menschen ins Gespräch geht, das ist unser Konzept auch mit der Beratungsstelle, wir bieten sehr schnell Gespräche an und nach ein paar stabilisierenden Gesprächen haben wir sehr viele Ehrenamtliche, die dann längerfristig Menschen begleiten in suizidalen Krisen oder nach suizidalen Krisen. Und wir gehen davon aus, wenn man redet mit einem Menschen, wenn man ihn sieht, erkennt, zuhört, wirklich versucht zu verstehen, was das Leben so schwer macht, dass dann sofort die Suizidalität sinkt. Es ist dieses Einsamsein mit seiner Not, dieses nicht mehr weiterwissen. Aber sobald ein Mensch, ein Gegenüber da ist und zuhört und begleitet, kann das sehr schnell leichter werden. Ja, ich finde, Suizidalität ist gut behandelbar. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, auch ne, medikamentöse Behandlung, wenn im Hintergrund eine psychische Erkrankung steht. Für uns im Arbeitskreise Leben ist dieses Gespräch und dieses Begegnen von Mensch zu Mensch eines der wichtigsten Punkte, womit wir arbeiten bei Suizidalität.
So, jetzt haben wir auf der einen Seite die Aussage, dass man Menschen, die möglicherweise suizidgefährdet sind, dass man mit denen reden kann, dass man denen helfen kann, dass man in den meisten Fällen erfolgreich ist. Auf der anderen Seite haben wir diese Zahl von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die im letzten Jahr rund 900 Menschen dabei unterstützt hat, sich das Leben zu nehmen. Besteht denn da die Gefahr, dass Menschen, die sterben wollen, zu schnell geholfen wird, aus dem Leben zu gehen?
Also ich habe da tatsächlich eine sehr kritische Haltung zu dieser Situation, die hier gesellschaftlich entsteht, dadurch, dass es in Deutschland jetzt erlaubt ist, den assistierten Suizid zu wählen. Also Suizidalität ist ansteckend, wenn man es so ganz platt sagt. Ne? Das ist in der Forschung immer wieder auch nachgewiesen worden oder wissen wir seit dem Werther-Effekt. Wenn jemand sich das Leben nimmt, dann gibt es unter Umständen so einen Nachahmeeffekt. Und ja, wenn die Kessler-Zwillinge in der Zeitung berichtet wird oder in den Medien, haben sich assistiertes Leben genommen, dann gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die das lesen und sich davon inspirieren lassen und auch diesen Weg wählen. Deswegen finde ich, wirklich müssen wir gucken, dass wir vorsichtig damit umgehen, mit diesen Möglichkeiten in unserer Gesellschaft und neben diesem Gesetz ein Suizidpräventionsgesetz verabschieden, wo dagegen ein Gegenpol gesetzt wird. Ne? Mhm. Wir versuchen, Suizidalität in unserer Gesellschaft, wenn sie entsteht, auch zu begegnen mit einer offenen Hand, mit einer Hilfestellung und nicht nur mit dieser Möglichkeit, aus dem Leben tatsächlich zu gehen, selbstbestimmt.
Müssen wir nicht erstmal den assistierten Suizid gesetzlich regeln? Das hängt ja jetzt seit 6 Jahren so ein bisschen in der Luft, seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Österreich. Haben Sie das gemacht? Was meinen Sie?
Also ich bin tatsächlich so ein bisschen zurückhaltend, weil es sind ja schon viele Punkte angesprochen worden, die wichtig sind, wenn jemand für sich überlegt, aus dem Leben zu scheiden. Das Entscheidende ist das Gespräch. Und das muss natürlich auch beim assistierten Suizid sehr sorgfältig durchgeführt werden. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gefordert, dass die Betroffenen informiert sein müssen über alle entscheidungsrelevanten Gesichtspunkte, insbesondere natürlich auch über Alternativen zum assistierten Suizid. Und die zentralen Anforderungen an eine vertretbare Praxis sind damit eigentlich schon vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wie wir eine Praxis schaffen, die diese Menschen gut begleitet und die sie unterstützt in einer Entscheidung mit großer Tragweite. Und diese gute Unterstützung dieser Menschen, das kann man nicht so richtig mit dem Gesetz verordnen, sondern das ist wirklich eine Frage der fachlichen Kompetenz, der Verfügbarkeit von Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, die dann zur Verfügung stehen, um entsprechende Gespräche zu führen. Wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, die Dominanz, die wir im Moment haben, der Sterbehilfevereine, das sehe ich tatsächlich auch eher als problematisch an, weil in dem Moment, wo ich bei einer Sterbehilfeorganisation bin, dann hat man das Gefühl, dass das so eine Einbahnstraße in den Tod ist. Und ich fände es eigentlich sehr viel angemessener, wenn Ärztinnen und Ärzte, die nicht im Auftrag einer Sterbehilfeorganisation arbeiten, Menschen mit Suizidwünschen verantwortlich begleiten und natürlich unter Einbeziehung auch dann von anderen Berufsgruppen.
Was ja teilweise schon gemacht wird, ne?
Ja, klar.
Also natürlich.
Ja. Aber flächendeckend noch nicht verfügbar ist. Mhm. Und ich kann jetzt insbesondere sagen, sprechen für meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, 2 Sterbehelfer sind ja verurteilt worden, Herr Spittler und Herr Turowski. Und das hat Ärztinnen und Ärzte sehr verunsichert, sodass es jetzt, glaube ich, sehr schwierig ist, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, der einen Suizid begleitet oder überhaupt erstmal die Gespräche führt, außerhalb der Sterbehilfeorganisation. Und das ist tatsächlich eine Situation, die ich sehr problematisch finde.
Mhm. Dann lassen Sie uns doch gerade mal noch ganz konkret über die eine oder andere Regel reden, die hilfreich wäre, die man vielleicht wirklich festlegen könnte. Also ich zitiere nochmal das Beispiel Österreich. Da muss man eine Sterbeverfügung beim Notar oder beim Anwalt hinterlegen. Wäre sowas sinnvoll oder was fällt Ihnen noch ein an möglichen Bestimmungen, die in so ein Gesetz rein sollten?
Also das ist natürlich jetzt sehr formalisiert mit dem Notar und dieser Sterbeverfügung. Das weiß ich nicht, ob das wirklich den Betroffenen hilft. Man wird auf jeden Fall gewisse Bedenkzeiten fordern müssen. Also das ist in Österreich sind das tatsächlich 12 Wochen, die bei terminalen Erkrankungen, also die relativ schnell zum Tode führen, dann auch verkürzt werden kann. Aber das ist wichtig, dass die Betroffenen Zeit haben, diese Entscheidung nochmal zu reflektieren, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, gegebenenfalls auch Unterstützungsangebote sozialer Natur, aber auch medizinischer Natur auszuprobieren. Und das ganz Entscheidende ist nachher dann, dass man eben fordert, dass die Betroffenen selbstbestimmungsfähig sind. Also, dass sie wirklich frei entscheiden können, dass sie nicht unter dem Einfluss einer psychischen Störung stehen, dass sie auch freiwillig entscheiden, also ohne unangemessenen äußeren Druck. Aber wie gesagt, diese Kriterien sind eigentlich schon im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angelegt. Was man vielleicht noch regeln könnte, ist, dass immer zwei Ärztinnen oder entsprechend geschulte andere Gesundheitsfachkräfte mit die Freiverantwortlichkeit beurteilen, also dass man da so ein Vier-Augen-Prinzip hat. Sowas könnte man auch gesetzlich regeln.
Was ist denn mit schwerstkranken Menschen, die gar nicht mehr in der Lage sind, einen assistierten Suizid zu begehen? Verlieren wir die damit aus den Augen und überlassen wir die sich selbst?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass es wahrscheinlich kaum Situationen gibt, in denen jemand, der selbstbestimmungsfähig ist, nicht sich selbst töten kann. Es gibt ja viele Möglichkeiten, auch wenn man komplett gelähmt ist, einen Infusionsautomaten mit Augenbewegungen zu starten. Und in der Regel ist es so, wenn man komplett gelähmt ist, also bis zum Hals, ist man auch von der Beatmung abhängig oder von künstlicher Ernährung. Dann gibt es auch Möglichkeiten, durch den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen aus dem Leben zu scheiden. Also ich glaube, das ist nicht so ein Problem. Ein Problem ist eher, dass wenn wir jetzt zunehmend eine Praxis des assistierten Suizids haben, brauchen wir für diese Menschen, die sehr stark eingeschränkt sind, die möglicherweise eine hohe Symptomlast haben, umso bessere Palliative Care Versorgung, umso bessere psychosoziale Unterstützung, damit die Lebensbedingungen haben, in denen sie so unterstützt werden, dass sie eben nicht sprichwörtlich zum Tode verzweifeln. Das ist für mich eine ganz große jetzt gesellschaftliche Aufgabe, nachdem wir dieses klare Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben.
Gibt es Fälle, Frau Wagner, Frau Kühne, von denen Sie sagen würde, da ist assistierter Suizid keine mögliche Option?
Also wir sehen schon jetzt, dass es doch zunehmend jetzt inzwischen Fälle gibt, ja, wo das letztendlich noch nicht so ganz klar ist dahingehend, dass die sterbewillige Person eben nicht terminal erkrankt ist und auch zum Teil nicht schwer oder komorbid erkrankt ist. Das heißt, es liegen zum Teil psychische Erkrankungen vor. Es gibt aber auch Fälle, wo es überhaupt gar keine Erkrankung im Vorfeld gibt, wo die Person, die durch assistierten Suizid sterben möchte, eher Ängste hat vor einer eventuellen Demenz oder vor einer Pflegeheimsituation, die aber letztendlich noch gar nicht in dieser Situation sind, dass sie erkrankt sind. Und ich denke, dass es gerade für diese Fälle sowohl für die Angehörigen, auch für die Person, die das in Anspruch nehmen will, aber auch für die Behandlerinnen und Behandler, doch in irgendeiner Form eine gesetzliche Regelung braucht. Wie geht man damit um? Also wie kann man transparent damit umgehen, dass alle letztendlich auch darüber im Klaren sind, das befindet sich jetzt so im Bereich, das, was letztendlich auch das Bundesverfassungsgericht im Sinne hat. Und ich glaube, gerade für diese Fälle, die eben nicht die terminal Erkrankten sind oder die schwer komorbid oder chronisch erkrankten Betroffenen, also für diese Fälle braucht es doch dringend irgendwie eine gesetzliche Grundlage.
Ergänzend würde ich dann noch die jungen Menschen, als das Bundesverfassungsgericht hat ja keine Altersgrenze da eingeführt und diese Freiverantwortlichkeit, wann beginnt sie denn? Also mit 16 darf man schon wählen in den Ländern. Aber mit 18, finde ich, ist man auch noch nicht unbedingt in der Lage, so eine wichtige Entscheidung fürs ganze Leben zu treffen oder das Leben zu beenden. Also wo soll das Gesetz da ansetzen? Das sind nur Fragen, die ich stelle, die ich aber wichtig finde, dass die beurteilt werden müssen. Ob auch sehr junge Menschen dieses Recht vollumfänglich in Anspruch nehmen sollen?
Naja, das Bundesverfassungsgericht hat das ja abgeleitet von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und das allgemeine Persönlichkeitsrecht haben natürlich alle Menschen, die selbstbestimmungsfähig sind. Und die werden auch alle dann eigentlich potenziell Zugang haben müssen zu einer assistierten Selbsttötung. Und wenn das eben Minderjährige sind, die aber frei verantwortlich entscheiden können, glaube ich, ist es schwierig, denen das dann pauschal vorzuenthalten. Ich glaube, dass es dann eher auf der Ebene der Prüfung ist, das tatsächlich eine wohlüberlegte, selbstbestimmte, frei verantwortete Entscheidung. Da wird man eher sozusagen dann Grenzen setzen müssen, aber nicht pauschal mit einer Altersgrenze. Das ist in Österreich so, da muss man volljährig sein und damit hat man auch so ein bisschen das Problem außen vor, dass man im Einzelfall bestimmen muss, sind denn die Jugendlichen wirklich in der Lage, selbstbestimmt zu entscheiden? Auf der anderen Seite haben Sie zu Recht gesagt, Frau Kühne, dass es natürlich auch 18-Jährige gibt, wo man das Gefühl hat, die haben noch nicht die Reife, um dann so eine Entscheidung zu treffen. Ich würde aber ganz gern noch einen Gedanken von Frau Wagner aufgreifen, weil mir der wichtig erscheint. Es ist tatsächlich so, das wissen wir auch aus den Studien in Oregon und auch aus so einem Berichtssystem, was wir gemacht haben, dass die häufigsten Motive, einen assistierten Suizid zu erwägen, nicht eine hohe Symptomlast ist. Also das sind nicht Menschen, die fürchterliche Schmerzen haben, sondern das sind Menschen, die Angst davor haben, ihre Selbstbestimmung oder ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Und ich glaube, das muss man sehr sozusagen im Blick behalten, weil diesen Menschen natürlich mit einer Palliative Care Versorgung jetzt im engeren Sinne nicht geholfen ist, sondern denen muss man Perspektiven eröffnen, wie sie mit Einschränkungen auch noch ein gutes Leben führen können.
Frau Wagner, Frau Kühne, haben Sie junge Menschen bei sich in der Beratung, die sagen, wir möchten nicht mehr leben?
Ja, aber die kommen jetzt nicht mit der Idee des assistierten Suizids.
Das nicht?
Nein. Aber wir haben natürlich junge Menschen, die aufgrund einer Krisensituation in ihrem Leben oder aufgrund von psychischen Erkrankungen plus Krise halt suizidale Gedanken haben und nicht mehr weiter wissen. Das erleben wir tagtäglich, dass diese jungen Menschen dann auch sehr froh sind, einfach um ein Gegenüber, das irgendwie zuhört und da ist und das mitträgt und aushält. Weil schnelle Lösungen haben wir auch nicht, in den meisten Fällen nicht, sondern es ist einfach ein sich miteinander dann vorwärts bewegen und zu gucken, wie kann ein Leben trotzdem noch gelingen. Und in vielen Fällen nimmt es auch einen guten Weg dann.
Sie hören das Forum bei SWR Kultur mit der Sozialpädagogin Grit Kühne, dem Medizinethiker Georg Markmann und der Psychologin Birgit Wagner. Sehnsucht nach dem Tod, wie lässt sich Suizid verhindern, heißt es heute hier. Die Caritas fordert ein Suizidpräventionsgesetz, das auch eine Methodenrestriktion beinhalten soll. Das ist ein bisschen sperrig formuliert. Das bedeutet Zugangsbeschränkungen zu Hotspots, also an Bahngleisen, Brücken, Türmen, auch zu tödlichen Arzneimitteln. Inwieweit ist das machbar und wirkungsvoll?
Ich würde da, glaube ich, ganz gern noch mal drauf eingehen, da eben die Methodenrestriktion in der Suizidprävention wirklich mit eins der wirksamsten suizidpräventiven Maßnahmen mitunter ist. Deswegen, also wenn man beispielsweise Hotspots, ein hohes Gebäude, was so oft in einem Viertel oder in eine Brücke immer wieder genutzt wird, wenn man da den Zugang dazu verhindert, dass dann eben auch tatsächlich die Suizidraten innerhalb der Stadt oder der Region dann runtergehen und eben auch stabil runtergehen. Aber das betrifft eben nicht nur Gebäude, hohe Gebäude oder Bahnzugänge. Das betrifft auch natürlich Zugang zu Waffen. Wir sehen in Ländern, wo es Waffenzugang gibt, dass es da eben auch deutlich höhere Suizidraten gibt, aber auch Packungsgrößen von Medikamenten. Also das heißt, es gibt zum Teil Methodenrestriktionen, die beim Gesetzgeber liegen, wie beispielsweise Zugang zu Waffen, aber eben auch Zugänge zu Hotspots, die zum Teil natürlich auch sehr kostenintensiv sind, wenn man Netze an Brücken installiert. Und das ist eben schon auch etwas, was in diesem Suizidpräventionsgesetz mit berücksichtigt werden müsste.
Das heißt, dass einfach Geld für solche Maßnahmen zur Verfügung gestellt wird dann?
Ja.
Wie ist das mit Arzneimitteln? Ich meine, jeder, der ein bisschen Erfindungsgeist hat, kann sich die ja entsprechend kaufen, sammeln womöglich und beiseite legen. Ist das überhaupt machbar, das zu verhindern?
Ja, das ist ja eigentlich das Interessante daran, dass eben das tatsächlich wirkt. Also indem man bestimmte Medikamente, die in größeren Dosierungen tödlich wirken könnten, dass es da eben auch in Deutschland inzwischen ja nur kleinere Packungen dazu gibt, dass die Menschen dann eben das dann doch nicht alle natürlich, ne, aber oder man könnte ja auch sagen, dann gehen sie eben zu anderen Brücken in Gegenden, wo es sowieso per se viele Brücken gibt. Aber das findet dann doch deutlich weniger statt.
Ja. Genau, wenn ich da ergänzen darf, dass Suizidalität häufig so ein, wie so eine Spitze ist. Jemand gerät in eine seelische Not und das spitzt sich so zu, dass man in diesem Zustand der allerhöchsten Not dann zu dem Suizidmittel greift, was verfügbar ist. Ne? Und wenn die Packung dann bei, ne, man nur eine Packung bekommt mit weniger Medikamenten und eben nicht die tödliche Dosis direkt kaufen kann, wenn man in der allerhöchsten Not ist, dann ist ein Suizid verhindert wieder. Das ist tatsächlich so. Wenn ich noch ergänzen darf, Suizidalität, das sagt, haben ja auch die Forschung immer wieder deutlich gemacht, hängt sehr stark mit psychischen Erkrankungen zusammen. Ich halte das für absolut notwendig, dass wir in die Schulen gehen. Auch psychische Erkrankungen beginnen häufig vor dem 25. Lebensjahr. Wir brauchen Präventionsangebote für Schulklassen, wo über mentale Gesundheit gesprochen wird. Wir haben heutzutage, was weiß ich, Erste-Hilfe-Kurse und so etwas, aber wir brauchen auch Erste-Hilfe für mentale Gesundheit und zwar in der Schule, sodass man auch über Suizid und Suizidalität spricht, dass junge Menschen oder LehrerInnen sich trauen, über diese Dinge zu sprechen, nachzufragen, wahrzunehmen und nicht zu versteinern, wenn das Thema Suizidalität aufkommt. Da brauchen wir irgendwie Handlungsfähigkeit oder Gesprächsfähigkeit über diese Themen. Und das halte ich für sehr wichtig, für jungen Menschen anzusetzen.
Wie macht man das, ohne Angst zu haben, dass es einen Nachahmereffekt auslöst, von dem wir ja auch schon gesprochen haben?
Es gibt jetzt ein Präventionsprojekt, das heißt Verrückt na und. Das wurde ursprünglich, glaube ich, in Leipzig entwickelt und ist verbreitet über sehr viele Bundesländer. Und da geht es um mentale Gesundheit. Es geht darum zu erkennen, wie entsteht eine psychische Erkrankung? Wie kann ich dagegen halten? Und also setzt wirklich bei den Basics an. Und Suizidalität ist dann ein Thema. Und es wird eher so besprochen wie, so was mache ich denn, wenn meine Freundin äußert, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was kann ich dann tun? Und es geht eher darum, einander zu unterstützen und sprachfähig zu werden. Und das wirkt nicht so ansteckend im Sinne, dass dann alle irgendwie den Suizid für sich entdecken als Lösung eines Problems, sondern das aktiviert oder motiviert eher ne, eine Klassengemeinschaft oder eine LehrerInnen da auch das Thema anzusprechen, wenn es wahrgenommen wird oder zu begleiten, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation ist und Hilfe aufzeigen. Ne, das Allerwichtigste zu wissen, wo kann ich mich denn hinwenden? Und das ist das, was ich auch bei diesen Präventions-, also diesem Gesetz für den assistierten Suizid und auch der Meinung bin, dass es erst ein Suizidpräventionsgesetz geben sollte. Ne? Also wenn es zu wenige Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen gibt, wo Menschen sich hinwenden können, die Suizidgedanken haben und wir eine bessere Versorgung haben mit Möglichkeiten, mich beraten zu lassen, wie ich assistierten Suizid in Anspruch nehmen kann, dann finde ich, ist ein großes Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft. Ich plädiere sehr stark dafür, dass wir uns auch Geld in die Hand nehmen, um mehr Suizidprävention zu machen.
Also ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass Suizidprävention auch Geld kostet. Ne? Also wenn man das jetzt auch so vergleicht, also das Bundesministerium für Gesundheit hat im Haushalt dieses Jahr 2,3 Millionen Euro für Suizidprävention veranschlagt. Und die Niederlande 4,8 Millionen Euro, dann sieht man schon auch die Wichtigkeit in einer gewissen Hinsicht. Ne? Und eines der Grundprobleme auch in der Suizidprävention in Deutschland ist, dass gerade die niedrigschwelligen Angebote ständig auch in Gefahr sind, im nächsten Jahr nicht mehr zu existieren. Und das sind wirklich auch gerade Angebote für Kinder und Jugendliche. Mhm. Oder auch kleinere Telefonseelsorgen an kleineren Orten auch. Und ich finde, das sind schon Zustände. Wir verweisen zwar ständig immer an die Telefonseelsorgen, aber dass das alles Geld letztendlich auch kostet, diese gut auszustatten, das vergessen, glaube ich, auch ganz viele. Oder das ist auch wirklich ein Appell an die Politik, das auch mit einer Wertigkeit zu versehen.
Um Hilfeangebote aufsuchen zu können oder jemand zu Hilfeangeboten zu schicken oder darauf aufmerksam zu machen, ist die Voraussetzung, dass man erkennt, dass derjenige, diejenige suizidgefährdet ist. Also Thema Früherkennung. Welche Warnsignale sind denn wichtig, auf die man achten sollte?
Es gibt halt diese Risikogruppen, die man im Blick haben muss. Ne? Menschen, das sagte ich schon, junge Menschen mit queeren Hintergrund oder sehr viel ältere Menschen, die eine schwere Erkrankung haben. Also Risikogruppen im Blick zu haben und ansonsten sind es Äußerungen. Ne? Solche Äußerungen wie ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. mein Leben macht keinen Sinn, ich bin eine Belastung für alle. Und jemand anfängt, vielleicht seine Dinge zu sortieren, ein Testament zu schreiben und jemand auch, der sich zurückzieht, in die Einsamkeit, nicht mehr ins Gespräch geht. Also aus der Suizidforschung wissen wir, warum nehmen Menschen sich das Leben? Weil sie sich als eine Last für andere fühlen, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen und weil sie nicht zugehörig sind. Also das sind Dinge, die wir im Auge haben sollten, wenn jemand sowas äußert oder sich sehr stark zurückzieht aus seinem Umfeld.
Und wenn es keine Signale gibt?
Ja, das erleben wir leider, also auch gerade oft bei jungen Menschen oder auch bei Männern. Also wir hatten jetzt gerade einen größeren Forschungsverbund zu Männersuizidalität und hatten da im Rahmen dessen Angehörige interviewt, die einen Mann durch Suizid verloren haben. Und das ist schon auch etwas, was relativ häufig vorkommt, dass es eigentlich gar keine Warnsignale gibt und dass die Angehörigen eigentlich auch nicht viel merken konnten oder nur sehr verschlüsselt im Nachhinein das so interpretieren konnten, dass vielleicht der Mensch tatsächlich, der Mann, der Bruder, der Vater Suizidgedanken hatte. Also damit muss man vielleicht auch ein Stück weit, ja, man kann nicht alle Suizide durch vorher erkennen verhindern. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer für die Angehörigen auch, vor allem dann im Nachhinein.
Nehmen wir nochmal ein Beispiel, also eine 85-jährige Frau, deren Leben größtenteils aus Care-Arbeit bestanden hat, sich um andere zu kümmern. Sie sagt, die kann das nicht mehr, sie hat ihre Aufgabe verloren, sie will keinem mehr zur Last fallen. Wer kann ihr wie helfen?
Tja, das kommt auf die Lebensumstände dieser Frau an. Also wenn sie jetzt in einem Pflegeheim leben würde, dann fände ich es schön, wenn die Pflegepersonen, die dort beschäftigt sind, geschult sind zu diesem Thema und darauf eingehen, dass diese Frau nicht mehr leben möchte, weil sie sich als eine Belastung in der Gesellschaft sieht. Und dann Gespräche immer wieder darüber geführt werden können, wen sie alles unterstützt, geholfen und was für einen großen Wert ihr Leben hatte. Und dass das schade ist, dann jetzt tatsächlich zu gehen oder mit dieser Idee zu gehen. So, ne? Also,
Sie sagen, wenn das Personal geschult ist. Ist es das denn?
Ach, ich denke, das ist, da kann ich jetzt keine Aussage drüber. Es gibt Pflegeheime, die kümmern sich um dieses Thema. Wir hatten mal im Arbeitskreisleben in einer Pflegeeinrichtung, die sich an uns gewandt hatte, weil ein Bewohner einen Suizidversuch hinter sich hatte und natürlich dann die Pflegepersonen sehr besorgt und in Aufruhr und wie geht es weiter und wie können wir den weiter bei uns leben lassen, wird es wieder passieren und so weiter und wir diese Empfehlungen dann einfach gegeben haben oder auch im Teamgesprächen mit ihnen erarbeitet haben, so bitte sprecht mit diesen Menschen darüber, redet darüber, wie ist es denn gerade, wie ist es heute, wie so und immer wieder das Gespräch suchen, sodass diese dringende Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, wird durch das Gespräch häufig abgeflacht.
Also auch bei Menschen jeglichen Alters, bei anderen Menschen, egal in welcher Situation, nicht sich abschrecken lassen, wenn jemand davon redet und dann sagen, oh Gott, Tabuthema, sondern einfach eher offensiv sagen, was hast du für ein Problem? Kann ich dir helfen?
Genau, und nicht mit einer Lösungsorientierung im Kopf, ne? Ich löse hier dein Problem oder dein Leid, sondern zuhören, da sein, dabei sein, mit aushalten. Es gibt auch schwere, schlimme Situationen, die haben vielleicht keine Lösung. Ne? Da sein, aushalten und einfach darüber reden.
Es gibt auch Psychotherapie für ältere Menschen und die zeigen eigentlich genau dieselben Behandlungseffekte wie für jüngere Patientinnen und Patienten. Also wir haben hier beispielsweise eine Spezialambulanz für Alterspsychotherapie und auch diese Angebote gibt es. Ne? Also auch da möchte ich wirklich ermutigen, wenn man Menschen kennt, die auch 85 oder älter sind. Auch da kann bei einer psychischen Erkrankung Psychotherapie auch eine Möglichkeit sein, des Angebots.
Mir ist es wichtig, eine Frage nochmal zu stellen. Ich habe die Caritas erwähnt, die ein Suizidpräventionsgesetz fordert mit verschiedenen Bestandteilen. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema assistierter Suizid. Die Caritas fordert auch Zugangsbeschränkungen zur Suizidassistenz und ein Werbeverbot. Ist das nötig?
Werbeverbot finde ich richtig. Zugangsbeschränkungen finde ich falsch. Und nachdem wir jetzt viel über Suizidprävention gesprochen haben, finde ich es wichtig, dass man versucht, den assistierten Suizid und die Begleitung von Menschen im assistierten Suizid und die Suizidprävention mehr zusammenzudenken. Die klassischen Maßnahmen der Suizidprävention wirken nach meiner Einschätzung nicht bei Menschen, die selbstbestimmt für sich sagen, ich möchte jetzt aus dem Leben scheiden. Wenn ich diesen Gedanken hätte, ich würde zum Beispiel nie bei der Telefonseelsorge anrufen, weil ich gar nicht das Gefühl hätte, ich bin jetzt in einer psychischen Notsituation, sondern was würde ich machen? Ich würde suchen nach einer Einrichtung oder nach einer Person, die mich im assistierten Suizid begleiten kann.
Dann können Sie zu Frau Wagner gehen, ne?
Und das weiß ich nicht. Würde ich jetzt, also nach dem Gespräch würde ich das gerne machen, aber ich weiß nicht, ob sie diesen letzten Schritt mitgehen würde. Das heißt, wir müssen, und das wurde jetzt mehrfach gesagt, wir müssen auch mit den Menschen ins Gespräch kommen, die eben von sich subjektiv nicht das Gefühl haben, mein Gott, ich bin in einer Krise, sondern die sagen, puh, mein Leben ist jetzt so eingeschränkt oder ich bin immer weniger selbstständig, ich möchte jetzt mein Leben beenden mit einer Hilfe. Die wenden sich nicht an die klassischen Notfallseelsorge und so weiter und so fort. Aber wenn wir denen anbieten und sagen, ja, ihr könnt zu uns kommen, wir sind auch bereit, assistierten Suizid zu machen, dann kommen wir mit denen überhaupt ins Gespräch. Und diese Angebote müssen wir verstärken jenseits der Sterbehilfeorganisation. Weil die Sterbehilfeorganisationen kosten viel Geld, sie machen viel Geld damit und damit ist eigentlich schon relativ vorgeprägt, wie ich gesagt habe, in welche Richtung die Reise geht. Das heißt, wir sollten, wenn wir über Suizidprävention nachdenken, alles, was gesagt wurde, ist vollkommen richtig und wichtig, auch an die Menschen denken, die eben frei verantwortlich für sich diesen Entschluss treffen. Ich glaube, dass viele Maßnahmen, die man so traditionell mit Suizidprävention verbindet, dort nicht greifen, sondern die brauchen ein Angebot, dass man sagt, ja, wenn ihr assistierten Suizid machen wollt, kommt zu uns und dann werden die beraten. Und ich glaube, dass diese Beratung natürlich vor allem eine Beratung über mögliche Alternativen zum assistierten Suizid ist, also Alternativen zum Weiterleben. Mhm. Und wenn man das jetzt nochmal einschränken würde, um auf Ihre Frage zurückzukommen, würden wir den Zugang zu diesen Menschen verlieren. Das muss halt dann ergebnisoffen sein. Anders als in so einer strengen Suizidprävention, wo man sagt, ja, das Ziel dieses Gespräches ist es, die Selbsttötung zu vermeiden, muss man sagen, nein, das ist ergebnisoffen. Ergebnisoffen heißt aber nicht, dass man nicht sehr stark für Optionen zum Weiterleben werben kann und vielleicht aus meiner Sicht auch werben sollte.
Das heißt, Frau Kühne zum Beispiel, Sie müssten beim Arbeitskreis Leben Ihr Angebot vielleicht nicht unbedingt erweitern, aber anders überschreiben.
Ja, wir haben uns darüber auch schon viele Gedanken gemacht, ob das eine Option ist, diese Beratung mit sozusagen in unser Angebot hineinzunehmen und haben uns aber ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir als Einrichtung, als Beratungsstelle eben für diese andere Seite da sind. Nein, bei uns wird es das nicht so geben. Ich halte das für schwierig, das in einer Beratungsstelle abzubilden, diese beiden Themen, schon allein von der Außenwirkung her. Wir versuchen, Suizidprävention zu machen und ebnen aber gleichzeitig den Weg zum assistierten Suizid. Für mich sind das zwei zu große Widersprüche und ich könnte das nicht in einer Beratungsstelle vereinen.
Was aber natürlich für die Betroffenen so ein bisschen schade ist, weil sie natürlich ganz tolle Kompetenzen und Erfahrungen aufweisen, die eben auch diejenigen dringend brauchen, die jetzt selbstbestimmt und frei verantwortlich aus dem Leben scheiden wollen.
Ja, und es ist auch so ein bisschen, ich spüre da so einen ganz klitzekleinen Ärger, ne? Die Organisation, die assistierten Suizid an, die lassen sich das gut bezahlen. Ne? Gibt es irgendwie auch keine Regelung, wie teuer ist es eigentlich, sich aus dem Leben zu bringen?
Und dann 4.000 Euro, ne?
Und dann soll
mindestens.
Und dann soll die Beratung, der Abwägung, ob oder ob nicht, ist dann wieder irgendwie kostenfrei und machen die Beratungsstellen. So, warum dann nicht Psychotherapeuten zu sagen, okay, das ist eine Selbstzahlergeschichte und Menschen müssen, bevor sie diesen Weg gehen, ne, vielleicht einen Psychotherapeuten aufsuchen, den sie selber bezahlen, um genau diese Abwägung mit sich, diesen Prozess begleiten zu lassen. Ist das eine gute Idee oder nicht? Oder ist das wirklich, gibt es nichts anderes oder so? Also für mich sind es wirklich zwei Themen.
Sehnsucht nach dem Tod. Wie lässt sich Suizid verhindern? Das war unser Thema heute beim Forum im Programm SWR Kultur Mit der Sozialpädagogin Grit Kühne, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeitskreis Leben in Baden-Württemberg, Professor Dr. Georg Markmann, Arzt und Medizinethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Psychologin Professor Dr. Birgit Wagner von der Spezialambulanz Suizidprävention an der Medical School Berlin. Vielen Dank Ihnen. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Suizidgedanken haben, finden Sie hier Hilfe unter dieser Telefonnummer der Telefonseelsorge 0800 111 0111. Und Links zu weiteren Hilfsangeboten und Informationen gibt es auf der Seite SWR Kulturforum im Internet. Mein Name ist Marion Theiss. Vielen Dank fürs Zuhören.